dem König aller Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben es schon gehört heute, wir sind noch im Advent. Die Hoffnung lebt hin auf ein friedliches Weihnachtsfest, aber Weihnachten und Advent werden für viele Menschen auch zu einer Illusion, wenn sie nicht wirklich zum wahren Hintergrund kommen. Für die Mehrheit bedeutet Weihnachten, friedlich soll es sein und gemütlich. Wir schmücken die Wohnung und zünden Kerzen an, genießen ausgewählte Delikatessen. Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens und der Besinnung. Wirklich? Wir leben in der Erwartung auf das Heil, wie es so schön heißt in der Bibel. Das heißt Rettung. Und hier geht es um Leben oder Tod. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Das drückt es so schön aus, dieses Lied, diese Erwartung, nicht diese Erwartungshaltung im Advent und auch sonst auch. Wir warten ja nicht nur im Advent auf sein zweites Wiederkommen. Und das ist wunderbar. Es ist keine Utopie. Es ist keine Utopie. Die Erwartung, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Was heißt Utopie? Utopos, das Griechische, nicht Platz, also kein Platz. Eine Utopie ist ein Nichtplatz. Es gibt es nicht. Das, was Utopie ist, gibt es nicht. Aber unser Herr wird kommen. Wir wissen sogar, wohin er kommt. Er wird auf den Ölberg kommen, er wird auf dem Ölberg erscheinen. Er ist so aufgefahren und so wird er auch wiederkommen auf den Wolken. Es ist also eine klare Verortung. Eine klare Verortung, ein Standpunkt. Jesus Christus ist der lebendige Herr, der da war und der da ist und der da wiederkommt. Paulus hat uns das Evangelium von ihm im Römerbrief erklärt. Und dass wir darauf unser Leben auch ausrichten. Und er erklärt es auch in den ersten Kapiteln, in den ersten 11 Kapiteln. Wir haben jetzt schon lange nichts mehr vom Römerbrief gehört. In den ersten 11 Kapiteln erklärt er das Evangelium. Und aufgrund der Erbarmungen Gottes entfaltet er dann den praktischen Teil. Im ersten Teil, da ist das, was wir glauben sollen, ja, was Gott für uns getan hat, wie er den Grund gelegt hat. Und in Kapitel 12 und 13 und auch 14 und 15 entfaltet er dann auch den praktischen Teil, wie wir als Gerechte, die an ihn glauben, leben sollen. Und da beschreibt er auch Aufgaben und, ich sag mal, Lernfelder. Ja, in Kapitel 12, 9 bis 16, da ist das Lernfeld Leben in der Gemeinde. In Kapitel 12, die Verse 17 bis 20, wird die Beziehung zu Nichtchristen erklärt. Und dann kommt Kapitel 13, das Kapitel, ja, wo es um den Staat geht, auch wie verhalten wir uns in einem Staat, auch in einem Staat, der nicht gerade mit seinen Bürgern wohlwollend umgeht. Und die Quintessenz ist, die er dann bringt, auch in der Zusammenfassung, die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Und unser Text heute, der steht mittendrin, der ist hier sozusagen in diese Kapitel eingebettet im Römerbrief, in Römer 13, die Verse 11 bis 14. wandelt in der Erwartung des Heils. Ja, es ist eigentlich überschrieben, ja, Leben in der Erwartung dessen, der kommt. Ich nehme noch die Verse 8 bis 10 dazu, damit man ungefähr auch, weil dann eine Schlussfolgerung kommt in dem Predigttext, den wir anschauen, damit man hier besser den Zusammenhang erkennt. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Gebot zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts, nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Das jetzt voraus und jetzt unser Abschnitt für heute. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Ja, niemanden etwas schulden. Nur kurz zu dem vorherigen Abschnitt. Es gibt mehrere Millionen hier in diesem Lande, hierzulande, die so viel Schulden haben, dass sie nicht wissen, wie sie sie jemals zurückzahlen können oder sollen. Und da kommt man nicht um Zukunftssorgen herum. Wir werden ja pausenlos überschüttet mit Angeboten. Ja, und heute ist es so leicht, etwas zu kaufen, zu bestellen. Und es geht so einfach. Und wie schnell kommt man da ins Begehren, ja, in die Begierde hinein, dass das, was andere sich vielleicht so leicht kaufen können, dass man das auch haben möchte. Und schon ist man in der Schuldenfalle drin. Ja. In unserem Abschnitt mahnt Paulus die Jesusbekenner, ihr Leben auf Jesus auszurichten. Maßgebend sind nicht mehr die Verhaltensweisen der Menschen dieser Weltzeit, sondern die Herrschaft des auferstandenen und erhöhten Messias, Jesus. Aber dies ist ein Prozess, der uns wahrscheinlich das ganze Leben über begleitet. Und der erst dann abgeschlossen sein wird, wenn wir dem Bild von Gottes Sohn gleichgestaltet werden, wie es in Römer 8, 29 gesagt wird. An dem Tag, an dem Gott die Schöpfung von der Versklavung der Vergänglichkeit befreien wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja, und das Ganze, was Paulus jetzt hier in seinem Predigttext, in seinem Text hier ausdrückt, das steht jetzt nicht im Raum als seine eigenen Gedanken, die er da sich macht wegen dem Evangelium, sondern es steht in dem viel, viel größeren Zusammenhang mit der Offenbarung Gottes. Wer ist denn der Gott, der sich da offenbart? Es ist der Schöpfer aller Dinge. Der König. Dieser König hat sich vor 2000 Jahren als Kind in der Krippe geoffenbart. Und er hat sich offenbart in seinem Wort. Und darin hat er uns auch gezeigt, wer er ist. Er hat alles ins Dasein gerufen. Das ganze Universum mit all den Galaxien und Sternen hat er geschaffen. Und ich staune immer wieder, wie groß unser Gott und wie dieser Gott ist. Er hat uns geschaffen. Ja, und er hat uns auch die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wir hatten einen Anfang, als wir gezeugt wurden, aber wir haben kein Ende. Wir Menschen sind alle auf Ewigkeit angelegt, so oder so. Wir werden ewig leben. Und weil der Mensch ungehorsam war, hat er, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn hingestellt als Sühneopfer. Ja. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort in Römer 3, 25 und durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also auch da klar verortet, Jesus Christus ist ein Sühneort. Ja, es ist keine Utopie. Ja, und wenn das alles so geschehen ist, wenn wir das alles angenommen haben, und dann erwartet er jetzt von uns, dass wir ihm folgen und dass wir ein Leben in der Heiligung führen, in der Hingabe aufgrund seiner Erbarmungen. Und zwar so, nicht? Jetzt kommt die Zusammenfassung in unserem heutigen Abschnitt, nicht? Dass Paulus sagt, ihr wisst ja die Zeit, ja? Im Bewusstsein, in was für einer Zeit wir leben, kennt ihr die Zeit. Und er lässt sozusagen den Wecker klingeln, ja, aufstehen, es ist 4 Uhr morgens, aufstehen, der Tag beginnt, los geht's. Das war damals in der Zeit so die Zeit, wo man wirklich aufgestanden ist und den Tag begrüßt hat. Ja. Und ja, es ist erstaunlich auch, dass Paulus das jetzt den römischen Christen hier vorlegt, sie anmahnt. Warum wohl? Warum sagt er ihnen das? Sie haben ja, wenn sie auch vielleicht das Evangelium nicht ganz tief kennen, was ja seine Absicht ist, das nochmal vorzulegen, aber sie sind ja schon Gläubige. Warum macht er das? Ja, weil er wahrscheinlich unsere Mentalität kennt. Ja, wahrscheinlich ist der größte Teil von uns, ich mutmaße jetzt mal, sind eigentlich Menschen, nicht? Also eigentlich sollte man mal dies oder das tun. Eigentlich sollte ich auch früh aufstehen und Sport machen, nicht? Gott loben und preisen. Ja, eigentlich, ich sage mal, diese 40-60% Entschiedenheit, nicht? Mit 40 fällt es weg, mit 60 ist vielleicht wahrscheinlich, dass man sich doch entscheidet. Aber diese 40-60% Entschiedenheit ist doch vielen von uns zu eigen. Ja, es ist aber eine zaghafte Entschlossenheit und die wahrscheinlich nicht zur Entscheidung kommt. Ja? Und dieses eigentlich. Ja? Wir haben eine Erkenntnis, eigentlich, die ist richtig und wahr, auch was das Evangelium betrifft. Und die wir aber eigentlich gar nicht so recht so wollen. Also was da jetzt hier zusammenhängt, Hingabe im Leben, nicht, was er in 12 auch schon schreibt, das macht uns doch schon recht Mühe. Auch die Untertänigkeit zum Staat. Wer hat keine Mühe, wenn er diesen Text hier liest? Ne? Ja, der Zeitpunkt wäre eigentlich da, aber wir nehmen es für uns heraus, dass wir die Sache mal doch oder manch so andere Sache einfach wieder mal aufschieben. Ich nehme mich nicht aus. Und wir möchten doch manchmal gerne mit der Welt auch mitmachen. Aber was heute so top aktuell ist, so modern, das ist morgen oder übermorgen modern. Ja? Ja. Ein Wort, aber verschiedene Bedeutungen. Ne? Ja. Aber im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, da gibt es oft die Redewendung, ich will mich aufmachen. Nicht eigentlich sollte ich mal jetzt hier irgendwo hingehen, sondern der verlorene Sohn, der in Lukas 15, der sagt auch, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ja, was für eine Entscheidung, was für ein Entschluss, ja. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und wie soll er uns vorfinden? als Schlafende, als Treue oder als treue Nachfolger. Wie steht es denn mit unserem Glauben? Damals, sagt Paulus, damals, als ihr zum Glauben gekommen seid, ja, da haben die Römer und haben auch wir die Gnade empfangen. Damals, vor über 40 Jahren war das mal, bei mir auch damals, da haben wir die Gnade empfangen. Der Herr hat unser Herz angerührt. Wir sind versetzt worden von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und damals, als wir zum Glauben kamen, als ich zum Glauben kam, da hat der Herr angefangen. Er hat angefangen dass wir wachsen, dass wir heute auch wachsen im Glauben. Damals wie heute. Ja. Und das bringt auch dieser griechische Ausdruck, zum Glauben, im Glauben, als wir zum Glauben kamen, das drückt das aus, das sehen wir gar nicht. Es ist etwas, was wächst. Und der Herr will auch, dass unser Glauben wächst, dass wir weiter wachsen, auch mit ihm. Der Hebräerbrief drückt es auch so schön aus. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er geht mit uns und wirkt Glauben aus Glauben, Glauben durch Glauben, sagt auch Paulus im Römerbrief. Ja. Durch das Anziehen der Waffen des Lichtes werden wir glassehend. Und wenn die Finsternis wieder ein Stück Land gewonnen hat, auch im Christenleben, dann haben wir gesagt, ich will mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen und ich will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und er vergibt dann. Wer seine Sünden bekennt, da ist er treu und gerecht, sagt Johannes, und vergibt uns unsere Sünden. Ja, so war und ist er treu und gerecht. Ja, und gibt es nicht auch einiges heute auch bei uns zu bereinigen? Ist unser Glaube gewachsen? Oder wächst er? Und was heißt das? Georg Müller, der in England ein Waisenhaus betrieben hat, hat Glauben einmal so ausgedrückt. Das Gebiet des Glaubens beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit aufhört und wo Schauen und Vernunft versagen. Natürlich in der Gemeinschaft mit Gott. Er hat so eine enge Gemeinschaft und so ein großes Vertrauen auch gehabt auf Gottes Wirken, dass er eben auch Vertrauen hatte, dass er versorgt wird, dass das Werk, was er begonnen hat, dass er das auch tut und versorgt. Ja. Unser Glaube kann aber stagnieren und wir können in einen geistlichen Schlaf fallen. Was heißt das, geistlicher Schlaf? Nicht? Hier im Grundtext steht sowas wie Hypnon, Hypnos. Es ist wie eine Hypnose, da weiß man auch nicht mehr, nicht, was Sache ist. Und man rechnet auch nicht mehr. Geistlicher Schlaf heißt, man rechnet nicht mehr mit dem Herrn. Der Alltagstrott, die vielen, vielen Ablenkungen, Zerstreuung und in einer weltlichen Umgebung wie zum Beispiel Rom oder Stuttgart oder Esslingen, kann zu Lieblosigkeit und Oberflächlichkeit führen. Und es ist kein Feuer mehr da im Glauben. Und das spricht Paulus hier wohl an. Als Licht der Welt geben wir Zeugnis in einer bösen Welt, weil wir einen Schatz haben, den uns niemand nehmen kann. Und weil Menschen Jesus brauchen. Wenn wir heute in die Gesellschaft gucken, da leiden Millionen Armut. Und von der Regierung werden Milliarden ausgegeben, aber Milliarden für fantastische Projekte beim Militär und für Klima. In den Wohnzimmern gibt es mediale Zerstreuung rund um die Uhr. Und manche Älteren, die unter uns sitzen, kennen wahrscheinlich noch den Sendeschluss im Fernsehen. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Kein Sendeschluss, wo dieses Bild, dieser runde Kreis erscheint mit der Bunte. Und jetzt ist bis morgen. Warten bis morgen. Ja, ja. Ja, und ja, wir müssen wissen, wo die wahre Quelle zu finden ist. Ja. Und manches, was hell leuchtet, ist Finsternis. Manches, was hell leuchtet, ist Finsternis. Und ein Prediger, Charles Hodges, hat mal so Ähnliches gesagt. Licht, das wahre Licht, sieht nur derjenige, der Licht hat. Wenn du das wahre Licht nicht hast, siehst du kein Licht. Dann bist du in der Finsternis. Wir haben auch unter Christen eine Energiekrise. Wo bekommen wir Kraft und Geduld zum harten täglichen Lebenskampf? Wo finden wir Hilfe, wenn Verzweiflung naht? Wie decken wir die Lügen des Zeitgeistes auf und können sie durchschauen, wenn Verführung anklopft? Die Botschaft des Evangeliums von der Gnade und Liebe Gottes ist und bleibt ewig wahre und frohmachende Botschaft, auch wenn sie in vielen Jahrhunderten missbraucht, auch heutzutage missbraucht, missdeutet, ins Gegenteil verkehrt wurde und heute wiederum verdunkelt wird. Deswegen müssen wir die Waffen des Lichts anziehen. Ja, hoppla heißt es da, hoppla. Das sind Waffen im Griechischen, hoppla. Wenn wir hoppla sagen, weiß ein Grieche, was verspricht er von Waffen? Ja. Das ist ein Satz, den kann man ganz schnell auswendig lernen, aber ich will das jetzt nicht hier anpreisen. Ja. Und Paulus nimmt sich da selber nicht heraus. Wir müssen wissen, Epheser sagt es uns ganz deutlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber trotzdem ist es eigenartig, ne? Wir begegnen Menschen und die sind manchmal komisch. Oder ja, irgendwie merkt man, na, dass die Chemie passt nicht. Und wir verstehen sie nicht und sie verstehen uns nicht. Ja. Aber wie oft steckt da eine Tarnung des Teufels dahinter? Wir kämpfen dann gegen Menschen, aber im Hintergrund steckt ein anderer. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und Paulus sagt hier in dem Text, legt die Werke der Finsternis ab und zieht die Waffen des Lichts an. Ein scheinbarer Widerspruch, ne? Wir sollen Lichtkämpfer sein und sind es nicht. Oder doch? Wir müssen immer bedenken, dass wir vom Sieg Jesu kämpfen, herkämpfen sollen auch und nicht gegen die Mächte der Finsternis, sondern mit den Waffen des Lichtes, ja, mit der Liebe. Ja. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ist das denn? Ja? Die Waffenrüstung, die kennen wir, Helm des Heils, Panzer der Gerechtigkeit und so weiter. Der ganze Mensch gerüstet. Aber das ist letzten Endes das, was Paulus hier ausdrückt. Die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Das heißt, da haben wir Licht. Und wenn wir seine Gebote halten, sind wir in ihm, sind Lichtträger. Und wir kämpfen mit seinen Waffen. Ja, er hat ja auch gesagt, ja, ihr seid das Licht der Welt, aber in Johannes 8 sagt er gleichzeitig, ich bin das Licht der Welt. Ja, und das ist das, dass wir mit den Lichtwaffen, mit seiner Liebe, mit der er uns ausrüstet, auch mit der Barmherzigkeit, es ist alles so hier im Kapitel 12 auch beschrieben, wie wir mit unseren Nächsten und in der Gemeinde auch insbesondere umgehen. Ja. und da, weil er die Mächte besiegt hat, nicht? Die Mächte der Finsternis. Und weil wir, und das ist der Großartige, ne? Kolosserbrief, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, das muss man mehrmals durchdenken und überlegen, ja, was das bedeutet. Und wenn der altböse Feind uns versucht, dann möchte der Vater den Sieg Jesu bei uns sehen. Das ist seine Prüfung. Wenn der altböse Feind uns versucht, dann versag ich oft. Ja? Aber der Vater möchte sehen, wir werden geprüft in unserem Leben, dass wir den Sieg Jesu damit auch tragen, dass wir Lichtträger sind. Alle großen Gottesmänner und auch Frauen eingeschlossen sind schwache Menschen gewesen. Und auch die kleinen Gottesmänner und Frauen sind auch schwache Menschen. Ich bin auch ein schwacher Mensch. Ja, sind schwache Menschen gewesen, die deshalb große Dinge für Gott taten, weil sie sich fest darauf verlassen haben, dass er mit ihnen sein würde. Und das hat Jesus uns auch versprochen. Ja? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist Emmanuel, schon im Alten Testament, Gott mit uns. Und das ist auch wichtig, wenn wir uns einwandfrei verhalten sollen, einen einwandfreien Lebenswandel auch führen wollen. Und wer kann das? Und wer kann es beurteilen? Wenn Menschen ohne Gott leben, so bilden sie doch ihr eigenes Wollen und Sollen, ihre eigene Ethik und ihre eigene Moral. Und wir können das heute auch gut beobachten. Jeremia sagt schon im Alten Testament, Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet doch auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei und wandelt drauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Ja, die Grundlage ist natürlich immer das Wort Gottes, das mir sagt, was ich glauben soll. Und daraus erwächst meine Einstellung und mein Verhalten. Und deshalb, werde schon, was du bist. Du bist gerecht. Du bist gerecht vor Gott, wenn du glaubst. Und lebe dann auch so. Ja. Du sollst das sollen wollen. Das hat schon mein Großvater gesagt. Ja, du sollst das sollen wollen. Er war Preuße. Und später habe ich das nochmal verfeinert bei einem Professor gehört, auf einer Exkursion, nämlich, das hat er auch so gesagt, dass wir das sollen, wollen, ja, weil damals schon, vor einigen Jahrzehnten eben auch Menschen eben auch da gar nicht mehr so gerne gearbeitet haben und auch nicht mehr ihre Pflichten erfüllten, also nämlich das sollen, wollen, die guten Pflichten als Aufforderung nehmen, etwas Gutes zu tun. Ja, das Gute tun wollen, was man tun soll. Es kommt natürlich darauf an, dass es wirklich gut ist. Ja, Jesus bestätigt die Aussage von Jeremia in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wer nach eigenem Willen leben will, wird keine Ruhe finden. Ja, es besteht sogar die Gefahr, den Versuchungen zu erliegen und genau bei den Schwelgereien am kalten Buffet und den Trinkgelagen auch bei so manch einer Feier mitzumachen. Ne? Ja, das soll bei Gläubigen nicht so sein. Aber Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Nicht? Das ist schon erstaunlich, dass er das den römischen Christen sagen muss. Aber sie lebten in einer Umwelt, wo das Bestandteil war. Ne? Saufen und fressen und eben auch, er weiß, was in der römischen Kultur vorgeht, Unzucht und Ausschweifung. Das klingt so harmlos, Unzucht und Ausschweifung. Nicht? Heutzutage, da rührt es, wenn das einer hört, gar nicht mehr so an wahrscheinlich. Ja? Aber es waren, man kann es deutlicher ausdrücken, es waren Sexorgien auch, nicht? Das bei öffentlichen Gelagen. Das drückt auch diese Grundtexte aus, ne? Eskapaden im Bett, ja, oder eben auch vielleicht öffentliche Sexualakte bei Gelagen. Das war römische Gesellschaft. Ja. Sondern, dann, das soll nicht bei euch so sein, sondern zieht den Herrn Jesus an, den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Begierden, Wünsche nach Selbstverwirklichung heutzutage, ja. Begehren kann ja gut sein. Ich darf ja was begehren. Nicht jedes Begehren ist schlecht. Eine Aufgabe in der Gemeinde, zumal Älteste und Diakone, das lobt Paulus ausdrücklich. Ja? Aber Begierden sind wie eine Krankheit, wie eine Epidemie. Die Epidemien sind uns ja bekannt. Nicht? Das Grundwort heißt auch Epithymia, ja? Begierde. Das, also im Blick auf Begierden schreibt jetzt Paulus nicht, um seine Begierden zu befriedigen oder eben auch sie wach zu rütteln, wach zu machen, sollte man keine Vorsorge treiben. Ja, aber wie treibt man Vorsorge? Oder wie unterlässt man die Vorsorge? Nicht? Wir sind ja alle Menschen noch, die im Fleisch leben. Unser Körper ist mit dem inneren Menschen verbunden. Ja? Unsere Sensorik außen, Augen, Ohren, nicht? Geschmack und Tasten, ja, die können falsche Impulse senden und in uns doch einiges erwecken, was uns gefällt eigentlich. Ja? Der alte Mensch, ja, der dann rührig wird und wieder in uns hochkommen können. Nicht? Ja? Also nur ein Beispiel oder zwei Beispiele, nicht? In 1. Timotheus 6. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viel und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, viele Menschen in Verderben und in Untergang versenken. An anderer Stelle heißt es mal nicht, das Geld ist der Ursprung allen Übels. Ja. Ja. Oder Epheser 2,3, unter denen auch wir einst unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, es ist unser Fleisch, was eben auch das Begehren erwirkt, ja, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also die Gedanken lösen auch aus, nicht? Dein Denken bestimmt dein Leben. Das heißt, wir sollen die Gedanken auch gefangen nehmen, dass wir nicht alles durchdenken, was wir durchdenken könnten. Wir können viel durchdenken. So sollen wir eben auch nicht Vorsorge für das Fleisch tragen, dass die fleischlichen Begierden wach werden. Denn dadurch wecken wir was in uns, das Wollen, ja, das falsche Wollen, ja, nicht das Sollen. Ja. Denn Fleisch ist so, wie oft bei Paulus, der egoistische Mensch, ja, selbst und eben auch die in ihm bestimmende Macht, die selbstsüchtigen und selbstherrlichen, unser selbstherrliches Wesen dann antreiben. Ja, wie viel Nachtleben steckt noch in uns? Wissen wir das? Ja, müssen wir eigentlich wissen, damit wir es als Gebetsanliegen abgeben können. Ja, Eigenwille, kein Nachtleben, oder? Doch, Eigenwille führt nicht in die Freiheit, sondern in die Knechtschaft. Wer von Jesus Christus bestimmt ist, der wird nicht von Maßstäben der gegenwärtigen Welt geleitet, sondern von Gott in die Lage versetzt, seinen guten und wohlgefälligen Willen zu tun. Römer 12, 1 und 2. Der Herr hat uns schon in die Lage versetzt. Wilhelm Pahls hat dazu auch ein Traktat zu seinem Lebenswandel dargestellt. Und ich kann es euch empfehlen, das ist ein schönes Traktat von der Bruderhand. Ich habe es leider zu Hause nicht mehr gefunden, sonst hätte ich es mitgebracht. Aber er schreibt, was in, man kann es auch im Internet, auch wenn man auf Bruderhand geht und mal guckt, dann kann man es auch dort abrufen. Was in meinem Leben nicht mehr zu finden sein darf: Unreinigkeit, Sinnlichkeit, Unmäßigkeit, Habgier, Hass, Zank, Streit, Eifersucht. Hier ist so, nur sind ja ein paar Beispiele hier in diesem Abschnitt genannt, und er hat ja eine ganze Seite daraus geholt. Ja, Verlangen danach, gerühmt zu werden. Ist ja nur bei den Celebrities der Fall, ne? Bei uns da nicht. Ne? Wenn man es gern hat, bemerkt zu werden, wenn man gern den Überlegenen hervorkehrt, wenn man die Aufmerksamkeit anderer gerne auf sich zieht, zum Beispiel in einer Unterhaltung, wenn man von den Fehlern und Versagen anderer lieber spricht als von den guten Seiten derer, die begabter, die angesehener als man selbst ist, Unbelehrbarkeit, Eigenwille, unheilige Handlungen, ungebührliche Zuneigung und Vertraulichkeit gegenüber dem anderen Geschlecht, unehrliche und betrügerische Veranlagung, Umgehen oder Verschleiern der Wahrheit. Du sollst nicht lügen, heißt es ja. Ne? Übertreibung, einen besseren Eindruck von sich selbst erwecken, als es den Tatsachen entspricht, Selbstsucht, Geldliebe, Hang zur Gemütlichkeit, mangelndes Interesse für Seelen. Da hat er sich einiges aufgeschrieben, was bei ihm nicht mehr auftreten darf. Und ist anscheinend aufgetreten. Ist schon eine ehrliche Haut. Kurz darauf schrieb ich auf die Rückseite des Zettels: Gott soll immer wieder Gelegenheit haben, mit mir über diese Dinge zu sprechen. Es gibt sicher auch noch andere Dinge in meinem Leben, die er mir zeigen will und die geändert werden müssen. Ich möchte den Herrn Jesus so lieb haben, dass ich gar nicht mehr anders kann, als seinen Willen zu tun. Er hat doch gesagt, wer mich lieb hat, der hält meine Gebote. Und Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Ich will mich immer wieder fragen, würde Jesus das wohl tun? Wenn er es tun würde, so folge ich seinen Fußstapfen. Wenn er es nicht tun würde, bin ich nicht in seinem Willen. Ich kann dann keine Kraft von Gott erhalten. Ich würde am Ende sogar das Ziel verfehlen. Aber mein Leben soll Gott geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag. Ja, ich fasse zusammen. Das wissen wir ja schon, das ist ja mehrfach auch erwähnt. Christen sollen im Bewusstsein leben, dass am Kreuz und in der Auferstehung Jesu eine Zeitenwende stattgefunden hat. Ein neuer Äon, nicht? Und sie wissen auch, und wir wissen auch, dass wir in ihm unsere Identität haben. Und sie oder wir leben nicht mehr in der Nacht der gegenwärtigen Welt so, als ob es bereits Tag wäre. Nein, geleitet eben von den Werten der neuen Welt Gottes und fokussiert auf, nicht auf sich selbst, auf uns selber, sondern auf Gott, auf Jesus, auf den, ja, und auf den Nächsten, den wir lieben sollen, und weil wir Geliebte Jesu sind. Ich habe immer gedacht, ach, der Daniel, wenn ich Daniel gelesen habe früher, da hieß es ein paar Mal, du Geliebter Gottes, dachte ich, das wäre schön, wenn ich auch so genannt werde, du Geliebter Gottes. Ja. Aber das sagt, das sind wir. Wir sind Geliebte Gottes. Ja. Zum Schluss kann ich euch nur empfehlen, die Ewigkeit auch in unserer Schöpfung noch in den Blick zu nehmen. Ja, den Sternenhimmel betrachten, jetzt ist es ein bisschen schwierig, also am Tag sowieso, aber in der Nacht, wenn die Wolkendecke drüber liegt. Aber jetzt im Winter, ganz besonders auch, nicht, gut beobachtbar, manchmal bei wolkenlosem Himmel. Und da steht ein Schöpfer dahinter, ja, der alles wohlgeordnet hat. Ein Schöpfer, der von Ewigkeit her dieses große, unendliche Universum geplant hat und geschaffen hat. Und das Universum, das ist das Erstaunliche, ist nicht ewig. Es ist riesig, aber es ist nicht ewig. Das, nicht? Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt bestehen und er wird das, was er versprochen hat, auch tun. Und das ist auch schon in uns vorhanden, ja? Ich habe es ja schon gesagt, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die wir einmal haben werden, wenn unser Leib auch errettet wird. Ja. Und wir wissen, Menschen hungern nach Gott. Sie suchen ihn und finden ihn nicht, weil sie kein Licht haben. Und deshalb, Weihnachten darf uns nicht den Blick verstellen, ja, dass das Kind in der Krippe für unsere Sünden in die Welt kam. Wir haben es heute ja in Liedern ausgedrückt, das Kreuz, ja. Das ist ja an Weihnachten schon vorhanden, ja. Denn die Zukunft ist so großartig, dass man sie über den Ernst der Lage hier auf Erden nicht vergessen darf. Die Zukunft ist so großartig, dass man sie über den Ernst der Lage hier auf Erden nicht vergessen darf. Ich bete noch. Was du, Herr, für uns getan hast, übersteigt bei weitem alles, was wir für dich tun könnten. Wir beten dich an. Wir dürfen deine Errettung erfassen und die Fülle deines Heils erfahren. Und da entdecken wir mehr als die bloße Tatsache, dass wir gerettet sind. Der Himmel ist ein Beweis für deine Gnade, Erbarmen und Segen. Gemeinschaft mit dir ist der Weg, zu wachsen und mehr zu erkennen. Amen. Amen.